unserer Podcast-Reihe, die ja eigentlich Klassenzimmer heißt, aber für heute benennen wir es um in Turnsaal, weil mein Gast heute, der Simon, ist ein sehr bewegter. Du bist eigentlich Lehrer, Simon, von der Ausbildung her, aber wie gesagt, jetzt findet man dich eher in den Turnsälen der verschiedenen Schulen. Erzähl mir ein bisschen von deinem Werdegang und was du aktuell machst.
Ja, Katrin, hallo, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich da sein darf und ein bisschen von meiner neuen Tätigkeit im Rahmen des Schulunterrichts und Arbeit mit Kindern zu berichten. Ja, genau. Also ich hatte vor 2,5, 3 Jahren ungefähr so mal die Idee. Also ich war Volksschullehrer in der Volksschule Mollen. Mir ist eigentlich ganz gut dort gegangen und trotzdem habe ich mir gedacht, was wäre eigentlich, ich jongliere schon seit eigentlich mein ganzes Leben und was wäre eigentlich, wenn ich das zum Beruf machen würde? Dann habe ich mehrere Testläufe gemacht und das ist sehr erfolgreich aufgegangen und jetzt bin ich schon seit 1,5 Jahren voll selbstständig mit dieser Tätigkeit und man findet mich in der Tat in vielen Turnsälen.
Ja. Okay, also wie ist deine Berufsbezeichnung jetzt? Wie
würdest du das sagen? Jonglierpädagoge.
Okay, also die Kombi ist da, also Pädagoge, das ist eben nach wie vor, weil du arbeitest hauptsächlich mit Kindern, stimmt
genau.
das?
Genau, ja, also seitdem ich das mache, also wirklich angefangen habe ich damit im September 2022, seitdem ich das mache, habe ich mit über 4200 Kindern jongliert. Und vielleicht mit 50 Erwachsenen. Also okay. Die Kombis, also grundsätzlich kann jeder jonglieren lernen, aber ich bin halt eher im Volksschulbereich und bisschen neu im Mittelschulbereich unterwegs.
Sind Kinder da offener, also lernen Kinder leichter jonglieren?
Vom Lernen her ist es, ja, also es gibt Vor- und Nachteile. Wenn man als Erwachsener ist, hat man schon viel Vorerfahrung, weswegen die Schritte meistens schneller gängen. Dafür denkt man als Erwachsener oft, ich kann das nicht. Und Kinder probieren einfach aus, weswegen die Motivation meistens in den niedrigeren Altersschichten, 6 bis 10 ungefähr, also Volksschulalter, eben größer ist. Und die machen das irgendwie mit der Motivation weg. Also Erwachsene nehmen es dreimal in die Hand in der Regel und sagen am dritten Mal, nein, das kann ich nicht. Und Kinder probieren es halt 100 Mal und irgendwann bringen sie es zusammen.
Also die Großen sind zu verkopft wahrscheinlich.
Genau,
zu...
also je älter, desto verkopfter.
Ja, okay, das gilt ja nicht nur fürs Jonglieren, ja, glaube ich.
Aber das Jonglieren hat so einen Lebensfreudebezug. Deswegen steckt es in der Regel wirklich, also ganz selten, dass mein Kind nicht mitmacht, wenn ich das mit dem Angebot rausgehe. Aber es ist wirklich so, in den meisten Fällen sind eigentlich alle voll motiviert dabei. Deswegen ist es auch so ein Lauffeuer entstanden in den letzten 1,5 Jahren, weil inzwischen ist es meistens so, dass ich schon empfohlen werde. Also ich muss nicht mehr selber Schulen anrufen, sondern die kommen auf mich zu, weil sie sagen, wir wollen das haben.
Cool. Das heißt, du bist jetzt nur mehr ein bisschen Lehrer, oder?
Genau, also ich habe sukzessive reduziert. Jetzt war ich im letzten Schuljahr nur mehr mit einem Tag in der Woche. Jetzt habe ich eine Privatschule gefunden, die auch recht gut mit diesen Werten, die ich so leben möchte, wo ich ein bisschen frei bin von den Tagen und so weiter, wo ich einfach da und dort einmal komme für einen Tag. Bin ich jetzt in der Regel, also bin jetzt da ein bisschen angestellt, aber in der Regelschule eben gar nicht mehr.
Genau. Okay, das heißt, war dein Wunsch, Lehrer zu werden, hat sich das in der Realität dann, haben sie die Wünsche oder die Erwartungen nicht erfüllt oder war einfach das Jonglieren so übermächtig, dass sowieso auf das hinausgelaufen wäre?
Ich sage einmal beides. Das Jonglieren war immer Teil meines Lebens, seitdem ich 7 Jahre alt war, da habe ich es kennengelernt. Da war das immer irgendwie, also neben der Musik. Musik war auch immer so ein Teil, aber das Jonglieren hat immer so seinen Platz gehabt in meinem Leben und ich habe mir dann einfach irgendwann gedacht, ja, ich mache wahnsinnig gern was mit Kindern und tue wahnsinnig gern Jonglieren, das kann man ja vielleicht irgendwie verbinden, also es ist eher so aus einem Experiment heraus entstanden. Ja. Und die Idee, wie gesagt, ist jetzt ungefähr 3 Jahre alt, in 3 Jahren war Corona noch ein Thema und da habe ich mir halt gedacht, ja, Jonglieren wäre jetzt was die Kinder zu Hause machen könnten, wenn sie jetzt nicht raus dürfen oder irgendwie was ist, weil man braucht zum Jonglieren 3 Bällen de facto nicht viel Platz. Wenn man jetzt im Fußball ist oder im Basketball oder Tennis, ist schwieriger, ja.
Ja, genau.
Aber Jonglieren kann man eigentlich daheim auch machen. Das war so die Idee, wirklich mit was raus, also da habe ich halt, weil ich bin ja voll überzeugt vom Jonglieren, deswegen mache ich es ja schon so lange, aber das nach außen zu bringen, warum das quasi sinnvoll ist und das war so ein Anker, wo ich gesagt habe, okay, so kann ich das wirklich auch begründen, mit dem Sinnvollen, dass man das eben daheim jederzeit machen kann.
Und wie war dein erster Kontakt? Wie bist du zum Jonglieren gekommen?
Genauso wie ich es jetzt die Kinder vermittelt.
Okay, also in einem Kurs? Oder?
In einem Kurs, genau. Mhm. In dem Fall war es ein Kinderzirkus, also so ein Mitmachzirkus, der ist über eine Woche gegangen und da habe ich das halt kennengelernt. Und bei mir ist es so, ich präsentiere das heute in einer Show, ganz ähnlich wie damals. Also damals sind die ganzen Zirkuspädagogen halt gekommen und haben halt vorgezeigt, was es gibt. Und ich bin halt beim Jonglieren bicken geblieben. Und ich mache es ein bisschen ähnlich, nur dass ich halt mich wirklich ein bisschen versuche, vom Zirkus zu lösen. Weil aus meiner Sicht Zirkus weniger zum Mitmachen einladet, sondern eher so zum Schauen.
Es ist eine Show.
Zirkus ist eine Show.
Eine Vorstellung.
Und ich bemühe mich wirklich so diese sportliche und gehirnvernetzende und bewegungsaktive Seite zu vermitteln. Und es ist tatsächlich so, dass das Jonglieren so mit dem Zirkus in Verbindung geht, das war nicht immer so. Also früher, also ganz, ganz früher, vor 6000 Jahren, im alten Ägypten, gibt es bei den Hieroglyphen gibt es Zeichnungen von jonglierenden Frauen. Man vermutet, dass das eher sowas war wie ein bisschen ein Breitensport. Also das, was heute Fußball bzw. Basketball oder keine Ahnung was ist.
Okay.
Und im Mittelalter dann ist es dann in die Hofnarren-Szene gekommen. In die Gaukelei. Und hat dadurch einen Ruf verloren. Das heißt, das war dann irgendwie verpönt, das Jonglieren. Und erst mit der Begründung vom Zirkus hat es eine Renaissance erlebt. Das heißt, ein Zirkus hat es dann gesagt, hey, das ist irgendwie lässig, das nehmen wir auf, so im 18. Jahrhundert so herum. Und seitdem ist es eben in unseren Köpfen drinnen, Jonglieren, Zirkus, das gehört zusammen. Und wir erleben auch immer wieder Kinder, die sagen, so ein lustiger Zirkus. Obwohl ich jongliere, also nicht irgendwie Zirkus mache und nicht clownmäßig angezogen bin oder so. Das heißt, das ist immer noch so drinnen, was grundsätzlich auch nicht schlecht ist. Nur ich möchte eben das vermitteln, dass man das wirklich auch selber machen kann. Das ist so mein großer
Wunsch. Und dass auch viel mehr dahinter steckt, denke ich, weil jonglieren beansprucht ja den ganzen Körper, den Geist genauso.
Ist für Seele und Körper gleichermaßen ein gutes Tool.
Und wie muss man sich das jetzt vorstellen, wenn du in eine Klasse kommst oder in eine Gruppe, in einen Turnsaal, wie startest du, was hast du alles dabei?
Für mich ist ja, also Jonglieren ist für die meisten ja nur so mit Bälle, das haben viele so das Bild drinnen, aber Jonglieren ist tatsächlich sehr vielseitig und ich habe da Definition gelesen, die mir sehr gut gefällt, das ist das Spiel mit der Schwerkraft. Das bedeutet, wenn ich so Geschicklichkeitsspiele mit der Schwerkraft mache, hat das immer so ein bisschen einen Jonglierbezug. Und deswegen mache ich es nicht nur mit Bälle, sondern ich habe Tücher, Keulen, Poi, das sind die Schwungsocken, die man neben für einen Körper kreist, Diabolo, das was sie draht, Flowersticks und nur ein ganz neues, also ein Balancierfeder, das ist auch ganz ein lustiges Teil, das ist ganz neu erfunden worden, jetzt im Lockdown, eben vor 3 Jahren und genau, das habe ich alles mit, also alles in Klassengröße angekauft, in 2 große Koffer, bringe ich das mit, dann lege ich das auf. Das macht gleich mal neugierig, weil die Kinder dann schon tuscheln, hey, was ist denn das? Und in der Regel beginne ich dann mit einer Show, also ich zeige dann ein bisschen was vor. Das mache ich aus 2 Gründen, einerseits um den Kindern zu zeigen, was man damit machen kann, andererseits um ihnen den Zugang zu vermitteln. Weil wenn ich mir da jetzt hinstelle und 5 Keulen jongliere, dann erzeugt das sehr schnell den Bild, da komme ich sowieso nie hin. Das, was man im Zirkus auch oft hat, dass man im Publikum sitzt und denkt sich, wow, aber nein, ich werde das nie kennen. Und ich möchte gerne die Kinder animieren, ins Tun zu kommen. Und deswegen ist meine Show so aufgebaut, dass ich ihnen quasi meine Geschichte erzähle. Ich habe da vorher schon gesagt, mit 7 Jahren hat das angefangen bei mir. Und natürlich habe ich mit 7 Jahren noch bei weitem nicht so gut jonglieren können wie heute, nach 23 Jahren. Und ja, in der Regel fange ich dann so an, dass ich 2 Bälle nehme und die Bälle einfach mal hochwirf und am Boden fallen lasse. Das mache ich ein bisschen lustig, also ich tue mich dann drunter weg und schreie ein bisschen, dass Kinder da wegen eben einen Spaß haben. Aber im Prinzip geht es mir darum, ihnen zu zeigen, hey, wenn ich 5 Bälle heute jongliere, das ist das Resultat von langer, langer Arbeit. Und ich erzähle ihnen das chronologisch, das heißt mit 7 Jahren 3 Bälle, mit 11 Jahren dann 4 Bälle, mit 15 Jahren ist dann der 5. dazugekommen, also ebenso chronologisch, Stück für Stück. Und berichte ihnen auch von den Fehlschlägen, die ich habe, dass es 3 Jahre gedauert hat, bis ich 5 Bälle jonglieren kann.
Bis zum nächsten Ball,
ja. Genau. Und so ist ein Produkt entstanden, das eigentlich sehr, wie soll ich sagen, einerseits künstlerisch ist, andererseits wirklich zum Mitmachen einlädt. Und ich glaube auch, dass viele Kinder deswegen so offen sind, weil die Show so aufgebaut ist. Also wenn ihr da jetzt Vollgas werken darf und das nicht so erzählen darf, glaube ich, war der Effekt nicht so groß. Genau.
Und dann beginnen die Kinder selbst auszuprobieren.
Genau, nach der Show, also inzwischen habe ich die Show so gemacht, dass die quasi am Schulbeginn ist. Und dann werden die Kinder, die da sind, weil ich mache das vor 200 Kindern auch, wenn die Schule so groß ist, dann werden die Kinder in Gruppen eingeteilt von jeweils 20 bis maximal 40 Kinder. Und jede Gruppe hat dann eine Einheit von der zweiten bis zur fünften Einheit, wo sie dann selber ausprobieren können. Und ich sage einer, wenn sie Fragen haben oder ich einer noch was sagen soll, dann sollen sie zu mir kommen oder aufsagen und dann gehe ich durch und schau, wo ich helfen kann.
Und dann fliegen die Bälle.
Und dann fliegen die Bälle und genau.
Cool.
Ja.
Und was fällt da auf? Wie sind die Kinder ausgestattet? Was bringen sie mit? Bemerkst du irgendwie, dass die Tendenz, man spricht jetzt oft, dass Kinder, dass generell schwieriger wird in Schulen, dass der Lehrerberuf schon sehr zehrend sein kann. Da geht es jetzt eher ums Klassenzimmer. Bemerkst du das auch auf der körperlichen Ebene? Sind die Kinder motorisch ungeschickter als früher vielleicht? Oder?
Ich sage mal so, um das wirklich ins Licht zu rücken, bin ich einfach nur ein wenig zu jung.
Okay.
Also wenn jetzt eine Kollegin 40 Jahre lang schon Lehrerin ist und quasi 1983 oder 1984 jetzt angefangen hat und die ganze Entwicklung der letzten Jahre mit Computer und so weiter miterlebt hat, die hat diesen Vergleich.
Ja.
Aber ich habe diesen Vergleich nur aus Erzählungen.
Mhm.
Also für mich sind die Kinder so, wie sie da sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn man im Turnsaal ist mit den Kindern, dann erlebt man das nicht, wie die sonst sind. Also ich erlebe, was mir schon auffällt, ist, wenn Kinder sehr viel vom Computer sitzen oder sehr viel Smartphone spielen, sehr viel vom Bildschirm sitzen, das erlebe ich meistens im Sinne dessen, dass die relativ, also motorisch einfach ungeschickt sind. Aber das ist jetzt weniger ein Vergleich von früher heute, das ist eher ein Vergleich, was ich halt zu den anderen sehe.
Untereinander. Also das erkennst du so, Bildschirmzeit.
Ja.
Hohe also Bildschirmzeit so ist eher...
Auch vom körperlichen Ausmaß.
Mhm.
Also wenn Kinder recht übergewichtig sind und eine entsprechende Mimik haben und ja, einfach wenig Körperspannung, ist das meistens für mich ein Indiz, okay, da ist was im Petto. Mhm. Wenn jetzt jemand Tennis, Fußball, Basketball in der Freizeit spielt, die sind ja ganz anders von der Motorik und so weiter.
Mhm.
Aber da kann ich jetzt keinen Bezug zu früher oder irgendwie
ja,
so
sozusagen. Okay.
Ja. Ja, ich bemühe mich zu helfen, so gut ich kann. Also teilweise kommen die Kinder mit Wünschen, wo ich sage, das geht nicht, weil in der Show natürlich zeige ich ihnen zum Beispiel mit dem Diabolo den Fahrstuhl, dass das Diabolo die Schnur rauffährt und wieder runter. Das zeige ich ihnen natürlich, weil es einfach lustig ist
das
zum Anschauen und so.
Können.
Das wollen sie dann auch können. Und eben da, wenn dann ein Kind das nicht einmal antreiben kann, sagt, hey, ich will das lernen, dann sage ich, ja, müssen wir vorher noch ein paar andere Sachen machen. Ja.
Okay.
Genau.
Aber das heißt, also alle Kinder sind im Normalfall gut zu motivieren und wollen was lernen.
Genau.
Und wahrscheinlich bringt es ja gerade für solche Kinder, die eben vielleicht sonst nicht so viel Bewegung machen oder so, ist ja gerade ein toller Ausgleich, wenn die bezüglich Konzentration oder Motorik und so da mehr Input.
Das Besondere am Jonglieren ist, dass es zwar jeder für sich macht, aber doch irgendwie alle gemeinsam. Das ist anders wie beim Fußball, wo wenn man daneben schießt, dann alle sagen, wie konntest du und wie hast du das nicht getroffen, ja. Also es entsteht so ein gemeinsamer Flow, wo sich die Kinder irgendwie gegenseitig ein bisschen pushen. Also wenn zwei Freunde zusammenkommen, die beide Diabolo spielen, und dann merkt der eine, hey, der kann das schon, ich will da jetzt aber auch hin. Ja. Also es ist eher so eine positive Motivation, dass es quasi so hinzieht. Ja.
Mitreißen,
genau. Das habe ich als Kind in der Form nicht erlebt, weil ich habe es wirklich mein ganzes Leben eigentlich nur für mich gemacht.
Hast du ganz für dich allein und also hast dich dann aber kontinuierlich verbessert trotzdem? Hast du selber dir Ziele gesteckt oder wie ist das?
Naja, ich habe mir halt versucht, ich habe mir es irgendwie selber beibracht. Also bis zum Alter von ungefähr 20 Jahren. Und 20 ist dann ein bisschen aufgegangen, aber es waren doch 13 Jahre, wo ich das eben für mich gemacht habe. Und heute weiß ich auch, warum ich das für mich mache, weil im Jonglieren steckt sehr viel Nutzen für einen selber. Zum Beispiel, es regt den Blutkreislauf an. Das bedeutet, du fühlst dich nachher aktivierter. Mhm. Gleichzeitig entspannst du ja. Das heißt, weil durch die ständige Bewegung von den Armen oder vom Körper, das mit ihm steht und sie bückt oft so weiter, werden einfach die Muskeln angeregt. Und das erzeugt nachher so ein richtig schönes Entspannungsgefühl.
So wie nach einer Runde laufen.
Genau, so wie nach einer Runde laufen, nur im ganzen Körper. Weil beim Laufen ist ja eher in die Füße. Natürlich bewegt man sie oben auch. Aber beim Jonglieren ist wirklich so, durch das Bücken und das Armbewegen irgendwie, also ich kenne beides, ich war auch eine Zeit lang laufen, aber beim Jonglieren habe ich es stärker erlebt. Ja, dann natürlich die ganzen Sachen, was es mit dem Hirn macht, weil ein Drittel von unserem Hirn ist auf Bewegung ausgelegt. Das bedeutet, ist damit beschäftigt, Bewegungsreize, Motorik und so weiter zu verarbeiten. Und das bezieht man halt voll mit ein in sein Körperlich. Wenn man es die ganze Zeit zum Beispiel als Kind vor die Hausaufgaben sitzt und oder in der Schule sitzt, wird dieser Teil halt eher vernachlässigt. Und wenn man da eben immer wieder tut und so weiter, wird der ausgebaut und das macht sich dann auch zum Beispiel in so Sachen bemerkbar wie Konzentration.
Oder Gedächtnisleistung.
Genau,
oder?
Gedächtnisleistung. Ja. Also wir haben zum Beispiel bei Eltern schon rückgemeldet, dass ihnen auffällt, dass die Kinder konzentrierter sind bei der Hausübung, seitdem sie jonglieren.
Also das ist ja der Werbesatz schlechthin,
ja, oder? Ich habe noch ein paar weitere. Zum Beispiel auch das periphere Sehen. Weil beim Jonglieren geschieht sehr viel im Augenwinkel. Wenn ich 5 Bälle jongliere, kann ich nicht alle 5 Bälle verfolgen, sondern ich muss quasi einen Punkt fixieren und der Rest wird in die Augenwinkeln wahrgenommen. Und wenn Kinder das trainieren, hilft ihnen das zum Beispiel auch im Alltag, dass sie es aus den Augenwinkeln sehen. Was zum Beispiel heißt, für mich in logischer Folge, wenn die am Schulweg unterwegs sind und zum Beispiel sowas wie rückwärts fahrende Autos aus der Einfahrt, können sie das auch leichter wahrnehmen. Das ist zum Beispiel auch so eine Schlussfolgerung von mir. Und auch, was es mit dem Selbstbewusstsein macht. Weil was mich am Jonglieren immer wieder so motiviert hat, waren diese kleinen Erfolgserlebnisse. Dass ich 2 Bälle dann hochgeworfen habe, gefangen habe. Da habe ich eine Riesenfreude gehabt. Und dann, hey, ich kann das. Nur vor einer Stunde habe ich nicht geglaubt, dass ich das zusammenbringe. Und jetzt habe ich es geschafft. Das erlebe ich auch immer wieder im Kurs, dass dann Kinder so zum Hupfen anfangen und so richtig happy sind. Ja? Weil sie wirklich was geschafft haben, worauf stolz sind. Und das macht was mit dem Selbstbewusstsein. Also dass Kinder da wirklich auch, und dann kann man natürlich in weiterer Folge noch weitere Rückschlüsse ziehen, dass ich sage, okay, wenn Kinder selbstbewusster sind, dann können sie besser mit die Sachen umgehen, die in ihrem Leben daherkommen und haben vielleicht da weniger Bedürfnis, das an andere auszulassen. Also ich sehe zum Beispiel auch eine Mobbingprävention als Komponente im Jonglieren drinnen. Weil eben alle da gemeinsam jonglieren in der Klasse, alle gemeinsam da sind und das alle miteinander machen. Und da ist keiner ausgeschlossen oder irgendwie blöd, sondern sind alle da in diesem Flow drinnen und das macht was mit einer Gruppe. Ja. Habe ich immer wieder erlebt. Also ich sehe sehr, sehr viel Positives im Jonglieren. Auch über die Tätigkeit hinaus.
Hast du irgendeine lustige Anekdote oder so oder irgendwas, was da schon mal unterkommen ist oder Rückmeldungen von den Kindern oder so?
Ja, es passieren laufend immer wieder lustige Sachen, ob es witzige Äußerungen sind. So konkret, weil es ganz frisch ist, erzähle ich dir von gestern. Gestern war ich in der Volksschule Hagelsberg, Faschingsdienstag.
Ja, klar.
Und da waren die Kinder alle verkleidet und da hat halt ein Viertklässler als Zauberer verkleidet. Und der hat geglaubt, die zaubert da. Und er hat mir dann seinen Zauberstab gegeben, dass es quasi besser geht. Er ist dann rausgekommen, hat mir einen Zauberstab gegeben und gesagt, den konnte ich brauchen, weil ich da so zaubern und so. Das war zum Beispiel viel lustiger.
So, jetzt haben wir ja über das Jonglieren an sich schon relativ viel gehört. Also es ist ja in Wirklichkeit, es gibt keinen Nachteil, kann man sagen, oder? Also
der einzige Nachteil, den man eventuell attestieren kann, ist, dass es doch eine gewisse Zeit braucht, bis man es kann. Also es ist jetzt nichts, was zum Beispiel beim Fußball auf den Ball draufhauen, das muss man nicht üben. Oder am Ball werfen, das muss man nicht üben. Also so normal wie beim Bergbau oder so. Das macht man einfach so gut, wie man es kann und übt es dann durchs Tun. Beim Jonglieren mit 3 Bällen zum Beispiel muss ich wirklich einmal sicher eine halbe Stunde bis Stunde, als Erwachsener gesprochen jetzt, muss ich mal wirklich Vollgas investieren, bevor das zum Rennen anfängt. Und da macht es Spaß, aber bis dahin dieser Weg, das ist so ein bisschen ein Nachteil.
Man muss da durchtauchen, bis die ersten Erfolge.
Muss man ein bisschen da durchtauchen,
Aber und ist ja wiederum eine sehr gute Schule, ist ja aufs Leben gesehen, man soll nicht gleich aufgeben.
Genau.
Man muss ein bisschen dranbleiben.
Das ist jetzt tatsächlich auch ein neues Angebot, was ich speziell für Erwachsene jetzt kreiert habe. Weil ich bin sehr überzeugt von meiner Pädagogik. Ich habe jetzt mit 4200 Kindern jongliert. Ich sehe so viel, auch schon, was man verbessern kann, wann wer werkt. Und ich sage, mit meiner Methodik, also mit meinen Tipps und meiner Unterstützung, kann ich so viele Abkürzungen sagen, dass es jeder Erwachsene innerhalb von einer Stunde lernen kann, das Jonglieren. Und das ist mir die Idee gekommen, das eben als Produkt zu vermitteln, also im Sinne einer Wette. Also ich sage, ich wette mit dir, dass ich das schaffe. Und du traust das vielleicht jetzt noch nicht zu, aber nach der Stunde schauen wir weiter. Und du setzt eben einen Geldbetrag, der für dich stimmig ist. Und wenn du das nicht schaffst, musst du nicht zahlen. Okay. Und wenn du es schaffst, dann hast du eben das Erfolgserlebnis und dann zahlst du das sicher gern. So irgendwie, ist noch ein bisschen in der Entwicklungsphase.
Cool.
Ich teste es ja gerade mit 20 ja. Personen, also falls irgendwer von den Zuhörern Lust hat, bitte einfach melden.
Ja.
Das mache ich deswegen, weil ich halt diesen Schritt, diese Überwindung, die was Erwachsene oft haben, ein bisschen durchbrechen möchte.
Mhm.
Weil zum Beispiel auch von den Lehrern, von den Kindern, wo ich unterwegs bin, machen auch, vielleicht ein Drittel macht mit.
Achso, die zwei anderen Drittel schauen nur zu.
Und wenn ich es einlade, sagen sie, ja, ich kann das nicht. Deswegen so ein bisschen, um ein bisschen aus der Reserve zu locken, so eine Idee gewesen.
Also das ist dein nächster größerer Plan jetzt für heuer, dein neues Angebot.
Genau, da jetzt einmal ein bisschen zu schauen.
Erwachsenen auch ein bisschen die Mauer zu durchbrechen.
Weil ich sage einmal, je breiter man aufgestellt ist, natürlich als Selbstständiger, desto sicherer kann man leben. Ja,
ist schon klar, okay. Du hast mal im Vorfeld erzählt, du bist auch Glückstrainer.
Mhm.
Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Also das klingt ja so, wie wenn das jeder brauchen würde.
Mhm. Ja, es ist so, dass die Volksschule, wo ich damals noch tätig war, die Volksschule Mollen eben, ist Glückspartnerschule.
Mhm.
Und durch diese Partnerschule, also durch das, dass die Partnerschule sind, bin ich in das Netzwerk reingekommen. Das ist, die Begründer von diesem Netzwerk sind, die heißen Kopfgarten. Die sind in Linz und das sind zwei Frauen, die ihre ganzen Kompetenzen zusammengeworfen haben. Also die eine war selber Lehrerin und die andere ist ihr ganzes Leben in der Elternbildung tätig gewesen und die haben quasi das gebündelt und ein Angebot geschaffen, das sich eben Glückstrainer nennt. Und die sind da, das war 2019, also jetzt 5 Jahre gibt's die Kopfgarten jetzt und haben jetzt den 6. Ausbildungslehrgang eben abgeschlossen.
Also die Schulen Pädagogen?
Genau, also alle, die es grundsätzlich interessiert, aber es sind auch mehrere Lehrer dabei, weil sie das sehr nahe am Kind machen.
Mhm.
Also so, sie legen halt großen Wert auf diese psychosoziale Grundbildung, dass das eben in jeder Schule sozusagen ausgelebt werden kann. Und das ist eher eine Vision, dass das auch gefördert wird und da sind sie voll am Werken und Ausprobieren. Und ich habe mir gedacht, ja, irgendwie passt es zum Jonglieren. Das ist so meins gewesen und ich schaue mir das jetzt einfach mal an. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht, im Oktober letztes Jahr abgeschlossen. Und ja, bin da jetzt auch im Netzwerk drinnen. Der erste Mann bin ich, der das gemacht hat.
Okay, also das ist sehr interessant, oder?
Mhm. Und habe jetzt mehrere Male schon zugeschaut, wie sie das machen. Und sobald das ein bisschen unter Dach und Fach ist, werde ich da anfangen, mein Netzwerk, weil ich ja jetzt da schon in sehr vielen Schulen war mit dem Jonglieren, eben dann da mal ein bisschen rauszugehen damit.
Und da würdest du ein zusätzliches Angebot schaffen, also oder machen das Lehrer dann im Rahmen von ihrem Unterricht oder ist das
wär der Idealfall.
Kursform oder wie?
Das wäre ein Workshop, genau. Also es ist so ähnlich wie das mit dem Jonglieren, würde ich viermal pro Klasse, also viermal zu jeder Klasse hinfahren und einen Input geben, der dann im Idealfall weiter verfolgt werden kann.
Mhm.
Also konkret, ich habe mir das so überlegt, für mich, ich würde die Bausteine des Glücklichseins besprechen. Es gibt ein Land auf der Welt, das einen Glücklichkeitsindex hat, das ist Bhutan in Asien.
Okay.
Die erheben in regelmäßigen Abständen, ich weiß jetzt nicht genau wie lang, also wie groß die Abstände sind, erheben die quasi wie wir das Bruttosozialprodukt erheben die so einen Glücklichkeitsindex, wie glücklich die Leute sind. Und da gibt es eine eigene Glücksforschung, die so Kriterien herausgearbeitet hat. Und ich orientiere mich ein bisschen an dem und versuche diese Bausteine quasi mit praxisnahen Tools zu vermitteln. Also zum Beispiel, um ein bisschen was daraus zu erzählen, ein ganz einfacher Baustein ist Bewegung.
Ja.
Wenn es dir schlecht geht und du dich gerade unglücklich fühlst, dann beweg deinen Körper. Geh raus an die frische Luft, geh eine Stunde spazieren, geh ins Fitnessstudio, geh klettern, geh Fußball spielen, mach irgendwas mit Bewegung. Durch das, dass dein Kreislauf in Schwung kommt, nimmt dir das schon mal was von deiner Last, die du gerade spürst.
Mhm. Also das ist ja ein reiner körperlicher Vorgang eigentlich, oder? Da wird was aktiviert, da werden Hormone ausgeschüttet.
Genau.
Und das ist,
ist einmal ein erster Schritt. Mhm. Löst das Problem nicht,
ja.
Aber ist einmal, dass man zumindest so ein bisschen in die Gänge kommt. Ja. Ist zum Beispiel eine Sache. Und so habe ich eben so mehrere solcher Bausteine eben wirklich ausgearbeitet und mit Kärtchen gestaltet und versucht, das eben wirklich mit den Kindern durchzugehen und sie auch ein bisschen erleben zu lassen, dass ich sage, wir reden nicht nur drüber, sondern machen die Übungen auch miteinander.
Also wie ein Repertoire, das man den Kindern mitgibt, damit sie es dann halt auf lange Sicht selbst anwenden können.
Genau, das war so das Ziel.
Mhm, cool.
Weil Glück ist was Subjektives, gell? Also was dich glücklich macht, hast du noch lange, dass das mich glücklich macht und umgekehrt. Das Glück kann jeder nur in sich selbst finden. Aber es gibt ein paar sehr gute Wege dorthin, sagen wir mal, die unterstützend wirken können auf der Suche zum eigenen Glück.
Und diese Bausteine sind so grundlegend, dass jedem helfen können, also
genau.
Egal was man sich unter Glück sich vorstellt.
Ja.
Mhm. Wow, das klingt richtig cool.
Weil zum Beispiel ein weiterer Baustein wäre, dass man Ziele verfolgt in seinem Leben. Also dass man einfach eine Richtung hat, wohin man leben möchte, weil wenn man das nicht hat, ist das wie wenn man ins Auto steigt und einfach blind um und um fährt.
Nicht wohin man fahren will.
Mhm. Und wenn ich weiß, zum Beispiel meine Vision für 2023 war, ich möchte gern 60 Kurse anbieten für Kinder. Das war so meine Zahl. 30 Kurse. Mhm. 3x10 parallel. Also 30 Kurse anbieten. Dann ist das einfach, dann zieht mich das dahin, dass ich das einfach mache. Also so erlebe ich es heute. Mhm. Ich habe 27 dann angeboten, also war nicht ganz dort, aber das macht ja nichts.
Nein, es geht ja um den Weg. Umgekehrt, wenn du jetzt nur gesagt hättest, ich möchte ein bisschen mit Kindern in Schulen jonglieren, was hättest du kein
dann hättest
kein
nicht diese,
Ziel gehabt.
Nicht diese Durchschlagskraft, ja. Mhm. Es ist egal, wie die Ziele ausschauen. Es kann sein, jeden Tag eine halbe Stunde Sport zu machen zum Beispiel. Oder eben wie bei mir, sich beruflich was anderes aufzubauen oder jeden Tag eine halbe Stunde mit den Kindern spielen, egal was es ist. Mhm. Die Ziele definiert jeder selber, aber das Tool, das Ziele dahin führen können, das ist das, was ich den Kindern mitgebe. Mhm. Und ich versuche das, wie gesagt, praxisnahe zu machen. Das bedeutet, wir reden über die Ziele. Und die Kinder fragen, was ist dein Ziel? Und sagt das Kind zum Beispiel, möchte später mal Polizistin werden. Mhm. Dann ist die zweite Frage, was tust du aktuell, um dein Ziel zu erreichen? Um es wirklich in die Aktion zu bringen.
Yeah.
Und dann sagt das Kind meistens, weil es schon nur so weit weg ist und so weiter, sagt es meistens, ja, eigentlich nichts. Sage ich, nichts, bist du sicher? Wo bist du denn jetzt gerade? Sagt das Kind, ja, in der Schule. Ich sage, ja, könnte dir das vielleicht helfen später, dass du dein Ziel erreichst? Ah ja, cool. Ja, eigentlich mache ich ja voll viel schon. Ja. Und dann motiviert es das wieder, dass vielleicht dann wieder mehr lernen wollen. Also im Sinne von auch ein Bewusstsein zu schaffen, hey, was ist denn gerade da?
Wofür macht man das überhaupt?
Genau.
Was und haben Kinder was so für Ziele heutzutage? Was erzählen sie dir so?
Ja, ganz unterschiedlich, aber ganz oft sind es das halt was halt ihre Vorbilder sind, Influencer und YouTuber, kommt ganz oft. Mhm. Und teilweise sind die Ziele ein bisschen unrealistisch. Mhm. Also ich denke da an einen Workshop, wo ich gehalten habe, wo ein Junge drinnen gesessen ist, der relativ übergewichtig war und man hat ihm auch gesehen, dass der sehr viel Computer spielt. Mhm. Und der hat gesagt, er will Profifußballer werden. Und dann habe ich ihn gefragt, was er aktuell tut dafür. Da hat gesagt, er spielt FIFA. Okay. Also er spielt am Computer.
Also die Daumen sind schon fit.
Ja, die Daumen sind schon fit sozusagen, ja. Also ich versuche das dann auch in eine Richtung zu lenken, dass es motivierend ist. Mhm. Und dass es wirklich im Sinne von erreichbar ist. Ja. Und das ist oft ein bisschen herausfordernd.
Ja, das ist ja gar nicht so leicht, weil wie hast du da reagiert?
Also du im Sinne von, ich habe ihm halt versucht, ein Bewusstsein zu machen, was das heißen würde, Profifußballer zu werden. Ich habe mich dann ein bisschen an die anderen Kinder gewandt, die auch im Raum waren und habe gefragt, hat noch wer von euch diesen Wunsch? Mhm. Und dann hat einer aufgesagt, ja, ich möchte das auch werden. Und dann habe ich gefragt, was tust denn du aktuell? Er hat gesagt, ja, er geht 4-mal in der Woche ins Training. Mhm. Und so eben immer ein bisschen dahin zu locken, was das eigentlich heißen würde, wenn er das wollen würde. Es geht nicht darum, ihm das auszureden, aber einfach immer Bewusstsein zu schaffen, ja. Mhm. Und so gibt es eben mehrere solche Bausteine. Natürlich, die Liste kann endlos sein, aber ich bemühe mich wirklich auf diese Kernbausteine zu fokussieren. Mhm. Zum Beispiel Entspannung ist auch so eins, ja. Also, wenn ich mich entspannt fühle und gut fühle, der eine erreicht Entspannung durchs Musikhören, der andere durch einen Mittagsschlafall, der dritte durch Jonglieren, wie bei mir. Ja. Mhm. Das ist so unterschiedlich. Das heißt, wenn du jetzt gerne Musik hörst zum Beispiel, könnte dein Weg, um die Entspannung zu erfüllen, eben Musikhören sein. Und deswegen habe ich Musikhören jetzt nicht als eigenes Tool, sondern quasi als Untertool für einen großen Baustein. So kann man sich das ungefähr vorstellen.
Im Entspannungsblock.
Genau, sozusagen.
Mhm. Und im Idealfall würden die Lehrer dann auf das aufbauen, oder? Und mit
das
den Kindern so weiterarbeiten.
Das Ziel, ja.
Also du würdest den Grundstein legen oder den Anstoß geben und dann Bewusstsein schaffen.
Das wäre so das Ziel, ja. Weil Glück beginnt in erster Linie mit dem Hinterfragen. hinterfragen, was jetzt gerade ist und wo ich hin möchte. Das sind so die zwei Fragen. Passt eh alles so, wie es jetzt gerade ist, dann ist eh super, ja. Aber wenn es eigentlich nicht passt, kann ich mich fragen, was nicht passt und was ich verändern kann. Mhm. Und da können solche Inputs eben gut sein. Ja. Mhm. Es ist quasi ein niederschwelliges Coaching, kann man sagen.
Ja.
Weil im Coaching geht es um genau das Gleiche, wenn man mit Erwachsenen arbeitet, nur dass die Tools halt noch viel spezifischer sind. Mhm. Und da geht es jetzt quasi allgemein einfach um diese Bewusstseinsbildung.
Ein sanftes Aufzeigen eigentlich.
Genau.
Oder? Ich hätte noch eine kleine This or That-Runde vorbereitet. Ich nenne einfach immer zwei Begriffe oder Begriffsgruppen und du sagst einfach ganz spontan, was da einfällt oder was da lieber ist. Morgenmensch oder Nachteule?
Nachteule, ganz klar. Ganz klar die Nachteule.
Sommer- oder Wintersemester?
Sommersemester.
Mhm. Wir warten schon auf den Sommer. Mhm. Fangen oder werfen?
Jetzt
fragen wir ihn hier, Jongleur.
Wenn ich es jetzt auf Jonglieren beziehe, ist beim Jonglieren ist 90% werfen und 10% fangen.
Okay.
Weil ich kann nur dann fangen, wenn ich schon wirf.
Wenn er gut geworfen ist, ja.
Deswegen würde ich sagen werfen.
Okay. Top organisiert oder improvisieren?
Improvisieren. Das okay. Leben ist beständiges, also wenn man selbstständig ist, ein ständiges Schauen. Dass man
wenn man mit Kindern arbeitet, da oder auch, ja. Speziell sogar.
Weiß nie, wie er da wird.
Tee oder Kaffee?
Tee.
Okay. Jonglierbälle oder Jongliertücher?
Bälle.
Einzeln oder mit Gruppen arbeiten?
Ja. Ich habe ja beide Angebote vorgestellt von mir. Ich würde sagen, der Weiner Gruppen, aber einzeln ist ausbaufähig.
Okay, also das schwebt da auch vor, dass...
Ja, es ist, als Selbstständiger muss man natürlich immer ein bisschen auch schauen, wie geht es finanziell aus. Ja. Und wenn ich da eine Gruppe habe, kann ich einfach niederschwelligere Angebote machen, wie im 1:1 zu arbeiten.
Mhm.
Ist leider so. Aber nein, es hat beides was. Ich habe einzeln auch schon ein bisschen gearbeitet mit Leuten, einfach um zu schauen, ob es mir taugt. Mhm. Und es hat beides was.
Okay.
Aber mein Hauptding sind schon die Gruppen zurzeit zumindest noch und deswegen würde ich sagen Gruppen.
Gruppe, okay. Und zum Schluss noch Musik oder Stille beim Üben?
Musik.
Okay.
Definitiv.
Was ist so dein, was empfiehlst du, wenn man jetzt sagt, ich fange jetzt an zum Jonglieren, ich mache mir es nett, ich lege mir Musik auf?
Musik, die motiviert.
Okay,
eher also
was Peppiges.
Eher was Peppiges. Ich spiele, ich habe 8 Playlists, die okay. Was ich immer wieder variiere, dass das für mich nicht so fad ist, mit Stücken, die im Wesentlichen im Radio laufen.
Okay.
Da kann man nicht viel falsch machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Rap oder sowas hernehme, das polarisiert ein bisschen und es soll ja nicht um das gehen. Deswegen Radio-Hits sind, die sind allgemein alle anerkannt.
Also einfach Mainstream, der ein bisschen...
Genau. Mainstream.
Dass du einen Wunsch frei hättest, einen Wunsch ans Universum, in Bezug auf deine Tätigkeit oder wie auch immer, was liegt am Herzen?
Ja, ich habe tatsächlich einen sehr, sehr großen Wunsch und das ist, ich hole ein bisschen aus, um den Wunsch zu beschreiben, okay. Also wenn man Lehrer ist, ist man in der Freiheit oft ein bisschen eingeschränkt, weil der Lehrplan genau vorgibt, was man machen soll und so weiter. Dafür hat man halt die Sicherheit. Man hat einen sicheren Job, den man, wo man weiß, wo man hingeht. Sicher ist jeder Tag anders, aber man weiß, man ist dort, man hat seinen genauen Plan und man kriegt sein Gehalt überwiesen und fertig. Als Selbstständiger ist genau umgekehrt. Du weißt eigentlich nie, wie, also zumindest in dem Bereich, wo ich tätig bin, wie in 2 Monaten weiß ich nicht, wie meine Wochen ausschauen.
Mhm.
Und also diese Freiheit, das taugt mir voll, weil dass ich mir das selber so legen kann, nur eben diese Sicherheit. Also im Sinne von, dass es Monate gibt, die, also ich habe 5-stellige Monate und ich habe Monate, die gerade 4-stellig sind.
Mhm.
Und das ist extremer
starke
Unterschied. Starke Schwankungen. Und mein großer Wunsch ans Universum ist, dass diese Tätigkeit, die ich jetzt mache, dass es die in einer sicheren Form gibt. Also im Sinne von, ich würde zum Beispiel davon träumen, wann ich das, was ich mache, angestellt machen könnte. Zum Beispiel beim Landesschulrat, der stellt mir ganz normales Lehrer an. Ich würde mir ganz normales Gehalt kriegen und ich weiß, ich habe 4 Vormittage die Woche oder 5 Vormittage, wo
und
ich das mache. Dein
Unterrichtsangebot wäre schon klären.
Genau, und ich fahre von Schule zu Schule, schreibe Protokolle, wie das ist und so weiter, dass sie wirklich sagen, dass ich dort war und biete es einfach niederschwellig an. Weil wenn ich merke, da sind Kinder voll begeistert und die Eltern sagen, nein, es geht aber nicht, weil wir können uns das nicht leisten, das tut mir immer sehr, sehr weh. Weil ich habe das Glück gehabt, meine Mutter hat das damals unterstützt, dass ich das machen darf. Hat mir die Materialien gekauft, ich war in dem Kinderzirkus und so weiter. Und wenn Kinder das nicht haben, das tut mir immer sehr weh. Und wenn es quasi eine Möglichkeit gäbe, das einfach im Rahmen der Schule anzubieten, hätte die Schule erfreut. Ich hätte die Sicherheit. Und es war eine Gesellschaft, wo ganz viel Nutzen für, ja, also ein Angebot, wo ganz viel Nutzen für die Gesellschaft drinnen wäre. Also das wäre wirklich mein Wunsch, dass sie da eine Tür auftun würde, dass es das gäbe. Weil aktuell ist es so, ich biete mein Angebot halt an und die Schulen, die es leisten können, machen es halt. Oder die Eltern für den Nachmittagskurs, weil ich biete da so vertiefende Kurse an, die das, sie das leisten können, können es machen.
Aber leider, es, ist, es erreicht nicht alle, aber es wird allen gut tun.
Genau, so kann man es ungefähr sagen. Ja, ist ja im Prinzip auch das, was die Glückstrainer jetzt versuchen aufzubauen, mit der psychosozialen Grundbildung. Nur ist Jonglieren so ein Nischenprodukt, dass es sehr schwer wird. Also ich stelle mir sehr schwierig vor, dorthin zu kommen. Aber falls irgendwer von den Zuhörern da eine Idee hätte, bin jederzeit offen, gesprächsbereit.
Oder generell, jetzt werden vielleicht einige Schulen sich überlegen, Jonglieren? Also ist ja wirklich, ja tatsächlich was, was man nicht einfach so mal, was ja die Lehrer selber nicht anbieten können, weil sie ja keiner die Fähigkeit hat normalerweise. Wirklich,
ja. Aber ich habe jetzt, das möchte ich auch noch ganz kurz erzählen, eben meine Produktpalette ein bisschen erweitert und habe jetzt eine Show, also die Show, von der ich vorher erzählt habe, wo ich eben das vermittelt und so weiter, die mache ich inzwischen kostenlos. Dass ich sage, Schule kann sich das unverbindlich anschauen und dann überlegen, Trainings dazu zu buchen.
Okay, das ist ja cool.
Also das ist, was das habe ich genau aus dem Grund gemacht, dass ich zumindest einmal reinkomme in die Schulen, weil die kennen mich ja alle nicht und wissen nicht, was das ist und denken vielleicht bei Jonglieren kleinen Zirkus und keine Ahnung. Und deswegen habe ich das jetzt eben ganz neu, eben seit Februar, also es ist wirklich ganz, ganz frisch, dass ich die Show vom Training entkopple. Und das ist wirklich was, wo ich sage, das, liebe zuhörenden Lehrer und Lehrerinnen, könnt ihr gern buchen.
Also einfach unverbindlich, man kann sie eine coole Jonglier-Show ins Haus, in die Schule holen und dann entscheiden, machen wir selbst da oder nicht.
Genau, je nachdem wie es ankommt. Und, ja.
Super, cool. Danke sehr fürs Gespräch.
Danke.
Und ich glaube, ich werde mir ein paar Bälle besorgen.
Sehr gut.
Dankeschön.